Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Equal Care, also eine faire Verteilung von Sorgearbeit zwischen Eltern, klingt für viele nach einer schönen Idee. Doch im Alltag stehen wir oft vor der Frage, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn die To-Do-Liste überquillt, der Mental Load uns lähmt und alte Rollenbilder immer noch mitmischen? Genau hier setzt Hannah Drexler an. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den praktischen Fragen rund um Vereinbarkeit, Mutterschaft und gleichberechtigte Elternschaft. Als Kulturwissenschaftlerin, systemische Coachin und selbst Mutter von 3 Kindern kennt sie die Herausforderungen aus eigener Erfahrung und begleitet heute vor allem Mütter und Elternpaare dabei, alltagstaugliche Lösungen für mehr Gleichverteilung zu finden. Wir sprechen über Hannas Weg in die Selbstständigkeit, über die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und beruflichen Zielen und darüber, wie Eltern als Team Kinder großziehen können. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Ich freue mich sehr, dass du es heute hierher in den Podcast geschafft hast.
Ja, danke, liebe Lisa. Ich freue mich auch.
Genau, du bist für mich schon jetzt extrem mit dem Thema Equal Care verknüpft. Und deshalb war es total wichtig, dass du hier in den Podcast kommst und wir heute mal über dich, über deine Arbeit sprechen, wie du selbst als Mutter mit 3 Kindern dieses Thema Equal Care für dich lebst und mit deinem Partner zusammen. Und insofern freue ich mich sehr, dass du uns da heute ein bisschen Einblick gibst.
Ja.
Lass uns direkt mal reinstarten. Ich habe irgendwo von dir gelesen, mein Mutterwerden hat mich zur Feministin gemacht. Wie kam es denn genau dazu?
Ja, das ist natürlich sehr zugespitzt. Ich bin sicherlich auch vorher schon Feministin gewesen, aber mir war es nicht so bewusst. Und ich bin auf jeden Fall auch durch meine eigene Mutter recht feministisch geprägt. Wahrscheinlich auch schon durch meine Großmutter. Genau, und so diese Gerechtigkeitsfragen und so waren auch schon immer für mich sehr relevant. Und gleichzeitig, ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen, die Mütter werden, ist sozusagen auch in meinem Muttersein, ist mir nochmal so deutlich geworden, gar nicht nur in meinem Leben selbst, sondern auch durch mein Umfeld und andere Geschichten und vor allen Dingen auch durch meine Arbeit, ja, wie strukturell benachteiligt Mütter eigentlich sind in allen möglichen Kontexten. Am Anfang meiner selbstständigen Tätigkeit war ich ja vor allen Dingen zum Thema Beruf gearbeitet, also so im beruflichen und im Erwerbskontext ist das einfach schockierend, welche Geschichten man dann so mitbekommt und ja, da hat man eigentlich gar keine Wahl, finde ich, als sich auch ja, mehr mit feministischen Themen zu beschäftigen. Und also das hat so das Selbstbild als Feministin auf jeden Fall geprägt und verändert und dass ich gemerkt habe, ja, das sind einfach alles Themen, für die möchte ich mich einsetzen und da gibt es noch viel zu tun.
Welche persönlichen Erfahrungen waren es so bei dir oder wo du denkst, das waren so auch Auslöser, wo du dich dann nochmal mehr damit befasst hast? Hast du das schon beim ersten Kind gehabt oder brauchtest du noch das zweite, um das erst so richtig zu merken? Also wo kamen so die Punkte, wo du für dich selber gemerkt hast, okay, irgendwie muss das so ein bisschen anders gedacht werden?
Nee, also ich glaube, es war tatsächlich schon im Prozess des überhaupt Kinderwunschgespräche, die wir so geführt haben, dass ich halt gemerkt habe, ah, da gibt es so ein Unwohlsein auf meiner Seite, die hat mein Mann gar nicht, wie kann das denn sein? Also der denkt so, ja, lass uns Kinder kriegen. Und ich habe so gemerkt, ja, das fände ich auch schön, aber so, also dass ich muss mir dann über Dinge Gedanken machen, wie das mein Leben womöglich verändert, meinen Beruf verändert, die er sich eben nicht gemacht hat oder machen musste, aufgrund der Rollenbilder ist ja letztendlich ist die Antwort. Und damit bin ich auf so einer Gefühlsebene sofort in Kontakt gekommen. Und da steckt ja auch eine große Ungerechtigkeit letztendlich schon drin, dass eben Care-Arbeit ganz selbstverständlich bei den Frauen und Müttern landet und die sich verantwortlich fühlen, auch für das, ja, also für das Thema Familie, für das Thema Kinder, für die ganzen Vereinbarkeitsfragen zerbrechen sich sozusagen die Frauen schon, ja, bevor sie schwanger werden, womöglich den Kopf. Und das habe ich gemerkt. Und das war dann auch der Punkt, wo wir über Equal Care gesprochen haben. Das haben wir damals noch nicht so genannt. Aber ja, überhaupt die Frage, ne, wie machen wir das dann? Und ich habe halt ganz klar thematisiert, dass ich finde, dass, ja, dass sich dann für uns beide was verändert. Und zwar zu gleichen Teilen. Ne? Also das ist eigentlich keine, also wer hatte eigentlich diese Idee, dass sich nur für mich was verändert und nicht für dich? Und damit sind wir dann natürlich auch auf so strukturelle Themen gekommen, aber ja, das spielt sich ja erstmal so ganz individuell in der Familie dann sozusagen ab oder in der Partnerschaft. Und da würde ich sagen, das war schon so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind eben nicht gleichberechtigt.
Nun ist das ja schon 10 Jahre her so, nicht? Das erste Kind sozusagen, wo ihr dann drüber gesprochen habt sozusagen. Mhm. Und das ist ja so in dem Kontext schon eher länger her. Ja, und man, wie du schon sagst, man hat es damals noch gar nicht so genannt. Und dann jetzt auch, also zum einen braucht es natürlich auch den Partner, der offen ist, generell natürlich darüber zu sprechen, denke ich. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch etwas, also wenn man sich vorher schon so viele Gedanken darüber macht, und so klingt es jetzt so, als ob ihr wirklich Tacheles gesprochen habt, besteht ja auch die Gefahr, dass man sich das Ganze so ein bisschen zerredet sozusagen, weil natürlich gibt es viele Punkte, wo man sagen kann, oh Gott, da bin ich dann im Nachteil oder das wird für mich schwierig, wie setze ich das um und so weiter. Wie habt ihr das dann konkret gemacht, um in so eine gleichberechtigte Aufteilung zu kommen? Habt ihr irgendwie eine Liste aufgelegt? Habt ihr euch da irgendjemanden von außen geholt? Also wie geht man denn daran, um wirklich, bevor man das erste Kind hat und weiß, wie der Hase läuft, um das sozusagen aufzuteilen und dann als Frau auch sicher zu sein, dass man jetzt nicht mit dem Ja da reinschlittert und am Ende wird es doch wie bei allen anderen.
Naja, erstmal waren das einfach Gespräche, ne? Also das war, wie gesagt, irgendwie, ja, teilweise, also wie gesagt, in dieser Kinderwunschzeit, dann auch in der Schwangerschaft. Aber es war schon wie so eine Bedingung letztendlich, zu sagen, ja, wir werden dann auf jeden Fall beide Stunden reduzieren. Wir haben uns da so rangetastet, ne? Da waren wir ja beide festangestellt. Und ja, das war natürlich nicht, also da habe ich mich schon darauf verlassen, dass das Wort sozusagen gilt. Und es war für meinen Mann auch total herausfordernd. Da waren auch viele Hindernisse dann ganz praktisch. Also dann hat sein Arbeitgeber das eben einer Stundenreduzierung nicht zugestimmt. Der hat am Ende seinen Job gekündigt und sich einen neuen Job gesucht und so. Und das war schon auch alles anstrengend, ne? Also das ist jetzt auf jeden Fall nicht der leichte Weg. Aber eben, es war uns auch sehr klar oder mir auch sehr klar, unter anderen Bedingungen will ich auch keine Kinder kriegen. Also ich glaube, man muss auch wirklich dafür einstehen, so ehrlich zu sich sein, was braucht man denn und zu welchen Kompromissen ist man sozusagen bereit? Oder ja, wie klar ist man damit? Und insofern, wie gesagt, haben wir erstmal darüber geredet. Wir haben ein Buch gelesen von Stefanie Lohaus und ihrem Mann, das heißt Papa kann auch stillen. Das gab es damals. Da haben die so ganz praktisch aus ihrem Alltag berichtet von eben ja, einer möglichst gleichberechtigten Aufteilung. Und natürlich haben wir das nicht, war ganz vieles von dem, wie wir es mittlerweile machen, da noch nicht da. Ne? Das kann man ja auch alles vorher gar nicht wissen. Wie gesagt, es war erstmal ein Besprechen. Wie stellen wir uns das ungefähr vor mit den Stundenanzahl, mit der Betreuungszeit, mit der Elternzeit? Und als wir sozusagen so das erste Einigung hatten, wie gesagt, war dann so, okay, dann können wir jetzt mal loslegen und erstmal gucken, ob wir überhaupt schwanger werden und wie das dann ist und so weiter. Und dann waren wir sozusagen weiter darüber im Austausch. Und natürlich hatten wir da auch 1000 blinde Flecken und ich habe mich beim ersten Kind auch viel mehr um ganz verschiedene Themen in der Schwangerschaft dann gekümmert. Es ist mir da auch noch nicht aufgefallen, dass ich das dann größtenteils gemacht habe und nicht mein Mann oder so, was wir dann beim zweiten und dritten Kind schon deutlich anders gemacht haben. Aber genau, es ist dann sozusagen natürlich auch im Doing und als das Kind da war, da haben wir einfach immer wieder das beobachtet, drüber gesprochen, haben einfach sehr viel da so im Austausch geguckt, was ist jetzt hier fair und was ist nicht mehr fair. Und versucht, Lösungen zu finden. Und so haben wir eigentlich sozusagen so ein eigenes System entwickelt. Wir haben schon sehr früh uns immer regelmäßig besprochen eigentlich, was steht so an, was geistert wem eben im Kopf rum, Stichwort Mental Load, und wer tut was. Wir haben dann recht schnell so feste Aufgabenpakete und Verantwortungsbereiche festgelegt. Also, was heißt recht schnell? Das war wahrscheinlich so gen Ende des ersten Lebensjahres oder so. Und mein Mann war aber auch von Anfang an sowieso, ja, also zwangsweise, weil das einfach auch ziemlich herausfordernd war in unserem ersten Wochenbett und ersten 3, 4 Monaten, 6 Monaten eigentlich, hat der sowieso in den Nächten von Tragen und Schuckeln und Flasche geben und ich weiß nicht was, also er hat einfach vornherein ganz viel gemacht und das war ja eben aber auch so gewollt, also indem wir da schon vorher so eine Ausrichtung auch für hatten, ne? Dass uns das einfach beiden wichtig ist, ja. Und dann haben wir einfach Erfahrungen gesammelt und ausprobiert. Also ja, das ist natürlich, das wussten wir, also ganz vieles wussten wir natürlich eben nicht.
Nun ist das ja ein sehr persönliches Thema jetzt, das Thema Flasche geben, stillen. Ich will jetzt gar nicht, wenn du magst, kannst du natürlich deine eigene Erfahrung teilen. Aber ansonsten jetzt mal so generell betrachtet, was würdest du denn sagen, wie entscheidend ist denn das, dass man sich gerade beim Thema Babyernährung, ja, sage ich jetzt mal so grob, darauf einigt, dass man da irgendwie jetzt nicht nur stillt, sondern vielleicht auch Flasche, was, Also was ist deine Erfahrung so in Gespräch mit anderen Müttern? Auch wenn sich jemand für Stillen entscheidet, dann ist das ja immer so der Vertrag dafür, dass man eigentlich so das erste halbe Jahr auf jeden Fall viel am Baby klebt, so nach dem Motto. Und da spürt man erstmal so, okay, wie soll da Gleichberechtigung reinkommen? So? Also wie nimmst du dieses Thema wahr?
Wir haben damit auch sehr unterschiedliche, mit jedem Kind war es anders, Erfahrungen gemacht. Wie viel Flasche, wie viel Stillen, wie viel, keine Ahnung. Und ich muss sagen, ich finde das nicht relevant für dieses Thema Equal Care, weil auch wenn man ein Kind, also ich habe die Kinder zwischen 6 Monaten und 14 Monaten, also ne, das mal so, mal so, also irgendwas dazwischen sozusagen bei allen 3 Kindern gestillt und würde sagen, das ist kein Indikator dafür, wie gleichberechtigt wir jetzt sonst waren, weil es gibt ja einfach noch 1000 andere Dinge zu tun und gerade mit mehreren Kindern, also kann auch stillen, also man kann stillen und ne, der Partner übernimmt eben andere Dinge, macht die dafür mehr und man kann auch trotzdem dann wechseln, zum Beispiel, also man kann sagen, hier gestillt, zack, hier bitteschön tragen, so, also das, ja, so. Je nachdem, wie gesagt, in welcher Situation man halt auch einfach so ist und man kann auch dann dafür sorgen, dass der Vater zum Beispiel früh übt, das Kind ins Bett zu bringen oder dass das Kind eben ohne Stillen einschläft und ach, da sind ja auch am Ende so viele Faktoren. Also ich finde schon, da kann man was mitgestalten, aber manche, und ob das Kind die Flasche nimmt oder nicht, wenn man das zusätzlich macht und nicht nur oder so, ne, hat man eben auch nicht ganz in der Hand vielleicht und so, ob Abpumpen funktioniert oder wie auch immer. Das war aber bei uns im Grunde gut, weil ich beim ersten Kind da ja schon vieles durch hatte und ich habe nach 6 Monaten da abgestillt, weil ich so wahnsinnig viele Brustentzündungen hatte. Und dann hat der die Flasche bekommen und damit war ich bei den anderen sowieso super entspannt damit, ne? Ob die jetzt, wie die jetzt genau ernährt werden, war mir ehrlich gesagt das geringste Problem. Dann war das Stillen aber da gar nicht mehr, also das war dann gar nicht mehr so ein Thema und war da ganz unkompliziert und ich habe auch dann bei den anderen Kindern viel lieber gestillt zum Beispiel. Und genau, dafür kann man sich entscheiden. Man muss sich nicht gegen Stillen entscheiden, um Equal Care zu leben, wie gesagt. Also man kann das, finde ich, auch ganz anders ausgleichen. Ich finde diese Idee, das ist immer so ein Totschlagargument. Ja, er kann ja nicht stillen und so, dann kann er das ja auch alles nicht machen. Also ich glaube, Eltern wissen, dass das nur ein ganz kleiner Teil. Also ja, man kann viel Zeit mit Stillen verbringen, aber es gibt noch so viel anderes zu tun. Ja, so würde ich das sehen.
Aber da machst du auch einen guten Punkt auf, weil wahrscheinlich genau dann, wenn es eben noch ein zweites oder ein drittes Kind gibt und so weiter, dann fällt ja auch auf, wie viele andere Sachen nebenbei noch sind. Wenn es so das erste Kind ist und man das erste Mal nicht, dann man hat einfach noch nicht so viel Erfahrung. Man hat sich halt, man konzentriert sich auch auf dieses eine Lebewesen. Ja, ja.
Und mit später ist stillende Nebentätigkeit, ja, genau. Gesagt, mit weiteren Kindern, genau. Und eine geile Auszeit, da denkt man mal so, geil, ja. Endlich wieder stillen.
Ich gehe stillen.
Ja, genau. insofern, genau, das ist alles, genau, kann man nicht pauschal sagen. Und das, ja, das mag genau beim ersten Kind anders sein. Aber auch dann, finde ich, ne, da, wie gesagt, man kann natürlich auch, also, ja, da gibt es auch noch sehr viel anderes zu tun. Allein die Mutter gut zu versorgen, keine Ahnung, vorzukochen, zu putzen und so weiter. Also man kann da auch ganz viele Dinge eben tun, auch wenn der Partner, weiß ich nicht, viel berufstätig ist oder tagsüber weg ist oder so, gibt es auch immer noch ganz, ganz viele Care-Tätigkeiten zu übernehmen, finde ich, also ja, die einfach wichtig sind.
Trotzdem hast du ja aber auch gesagt, nicht, dass dieses Totschlagargument, das hat man schon öfter mal, naja, er kann ja das nicht übernehmen, er kann ja nicht stillen, so nach dem Motto. Also es ist schon, glaube ich, bei manchen auch ein Thema, wo auch viele Frauen dann, glaube ich, unsicher sind, inwiefern sie da Gleichberechtigung einfordern können. Gut, dass du das jetzt mal so beispielhaft einfach gezeigt hast.
Und ein Punkt, das möchte ich auch wegen Selbstständigkeit und Arbeiten. Also mir hat mein Mann bei, vor allem beim dritten Kind, im zweiten war Pandemie und die Arbeitssituation ja eh eine andere. Beim dritten Kind hat er mir das Kind einfach ganz viel auch gebracht zum Stillen, während ich berufstätig war. Also auch das ist ja möglich, ne? Also ich finde, dass da sind halt auch so Dinge, muss man eben gucken, was ist die Priorität und was wollen wir. Das heißt nicht, dass man dann nicht stillen kann.
Wie gut, dass du jetzt schon meinen Themenswitch auch vorbereitet hast. Also wenn wir jetzt uns mal anschauen, du hast ja erzählt, ihr wart jetzt beim ersten Kind beide angestellt. Dann habt ihr euch dafür entschieden, ja, jeder geht in seine Arbeitszeit runter und so weiter. Okay, machen wir so einen Deal. War jetzt auch nicht ganz einfach, will ich jetzt gar nicht sagen, hast du ja auch schon angedeutet. Aber was würdest du denn sagen, inwiefern ändert sich denn die Situation rund um dieses Thema Equal Care, wenn eben ein Partner selbstständig ist?
Ich finde, das muss eigentlich gar nichts beeinflussen, weil das ist ja auch ein total geschlechterbild geprägtes Thema. Wenn er selbstständig ist, dann heißt es immer, er kann nicht in Elternzeit gehen. Er muss auf alles reagieren, weil er ist ja selbstständig und ja, so. Was auch immer es ist, es geht nicht, weil er ist ja selbstständig. Und wenn sie selbstständig ist, dann geht alles, weil sie ist ja selbstständig. Also dann kann sie Kind krank machen und dann kann sie weniger arbeiten und dann kann sie es jederzeit abholen und so. Und deswegen, ehrlich gesagt, das gilt für mich einfach mal überhaupt nicht. Wir hatten halt immer den Deal von einer gleichen Erwerbsarbeitsstundenzahl pro Woche. Und ja, plus, minus, also wie gesagt, selbstständig. Mein Mann war dann später auch selbstständig. Kann man da auch irgendwie, ist es, ob es jetzt 28 oder 32 waren und manche Wochen 35 und ne, mal irgendwie einen Tag frei genommen. Aber so eine Grundeinigung von, das sind unsere festen Arbeitszeiten und das sind unsere festen Betreuungszeiten und an denen wird genauso wenig geruckelt, wie wenn wir angestellt wären. Und es war nie so, dass ich, als ich selbstständig war, mehr oder er noch nicht, mehr Kindkranktage oder so zum Beispiel übernommen habe als er oder so. Ja, ganz im Gegenteil vielleicht manchmal, weil das gar nicht so vorteilhaft ist zum Beispiel dann, ja.
Und sag mal jetzt, wie nimmst du das so in deinen Coachings auch wahr? Ist das bei vielen eben auch ein Thema? Weil du benennst ja jetzt genau diese typischen Dinger, ne? So, ja, sie kann halt, na, sie ist ja eh zu Hause und arbeitet zu Hause. So, wie oft begegnet dir das und wie gehst du da mit deinen Coaches ran, um sowas ja für die auch oder um ihnen da was an die Hand zu geben, um das eben aufzulösen?
Naja, ich glaube, wie gesagt, das Thema ist überhaupt nicht die Arbeit, sondern oder die Art der Arbeit. Das Thema sind die Rollenbilder und diese Idee, Mütter gehören zu ihren Kindern oder ja, sollen auf alles reagieren oder sind eben für Care-Arbeit zuständig. Und damit muss man eigentlich sozusagen arbeiten und gucken, ja, was ist denn dein Bedürfnis? Was wünschst du dir denn? Was bräuchtest du auch, um deine Arbeit so gut zu machen, wie du es halt machen willst oder damit du es überhaupt machen kannst teilweise, ne? Und das ist ehrlich gesagt egal, ob die Frauen selbstständig sind oder angestellt, weil auch im Angestelltenverhältnis muss man oft eben besprechen, wie teilt man Erwerbsstunden auf, ne? Das ist, ja, also da braucht es auch oft einfach Änderungen, damit Vereinbarkeit zum Beispiel besser oder in dem Fall einfach gesünder für die Mütter lebbar ist, ne? Weil da ja auch oft einfach pausenlos Übergang ist, also gar keine Pause ist zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit zum Beispiel. Oder ja, einfach dauerhaft Stress im Alltag entsteht. Wie gesagt, egal ob selbstständig oder angestellt, durch irgendwie eine ungünstige Verteilung der Erwerbsarbeitszeit. Und das ist was, was ich oft mit meinen Klientinnen oder auch Paaren bespreche. Ne? Wie sind diese Erwerbsarbeitszeiten verteilt und wo entsteht da eigentlich Stress? Also was ist das, was nicht gut funktioniert, aus welchen Gründen? Oder eben sowas wie, sie soll irgendwie immer die Kindkranktage übernehmen. Und dann braucht es halt teilweise dafür einfach neue Regelungen. Also erstmal, ne, guckt man, was ist das Bedürfnis und dann, wie könnte das möglich sein? Weil erst wenn man weiß, was man eigentlich will und braucht, kann man konkrete Lösungen finden. Und ja, da es bei mir ja viel um Equal Care geht, ist dann auch wirklich die Frage, genau, wie machen wir es so, dass es sich für beide fair anfühlt und womöglich auch objektiv messbar fair ist. Genau, weil es eigentlich kaum einen Grund gibt. Ne? Das, also ja, da kann man eben sprechen, was sind die Gründe, warum es jetzt sozusagen dann anders läuft oder eben so, wie es zu Frust führt. Und das ist oft sowas wie eine Verteilung. Wie sind die Zeiten verteilt? Was sind wirklich geschützte Arbeitszeiten? Also mein Mann und ich hatten zum Beispiel auch immer den Deal, dass unsere langen Erwerbsarbeitstage, also jeder hatte oder hat immer zwei, ne, und den dritten haben wir eigentlich immer abgewechselt. Da haben wir jetzt gerade wieder eine andere Lösung. Aber egal, also weil wir mit drei Kindern dann einen Nachmittag hier beide sind, dass diese langen Arbeitstage eben nicht die sind, die wir zum Beispiel kindkrank gemacht haben, damit man besser planen kann und weiß, das sind die Termine, also ne, die Tage, wenn ich da Termine lege, die werden auf jeden Fall nicht berührt oder angefochten oder irgendwie fallen aus, weil da ist klar, das übernimmt der jeweils andere zum Beispiel. Also da kann man einfach, wenn man weiß, was ist das Bedürfnis und was braucht man, um diesen Job irgendwie auch vernünftig machen zu können, kann man dann Lösungen finden.
Und was würdest du jetzt sagen, wie ist so die Verteilung unter deinen Klientinnen? Wie oft kommen Paare zu dir zusammen? Wie oft kommen Frauen und wie oft nur Männer alleine? Also wie ist da so die Verteilung in deinen
Also ich richte mich ja explizit an Mütter oder Elternpaare. Deswegen kommen sehr wenige Männer alleine, beziehungsweise nur im Rahmen von Paar-Coachings. Oder ich habe auch schon mal gibt es dann so zaghafte Anfragen, ob das denn auch möglich ist. Aber die sind eigentlich dann in der Regel über das Paar-Coaching auf mich aufmerksam geworden. Also Männer sind der absolut kleinste Anteil alleine. Und mit Paaren und Müttern ist im Moment, glaube ich, fast ausgewogen. Vielleicht 2/3 Mütter und 1/3 Paare.
Und kommen die Paare dann, wahrscheinlich auch beides, aber kommen die dann vor allem in Vorbereitung zu dir oder wenn es schon quasi Probleme gibt, die man nicht mehr alleine sortiert kriegt?
Ja, meistens eher Letzteres. Also das wäre schön. Es kommen auch Paare vor dem ersten Kind oder wenn sie das erste Mal schwanger sind, aber das ist der kleinere Anteil. Die meisten müssen erstmal in die Situation kommen und in die Herausforderungen kommen. Und oft, also ein beliebter Zeitpunkt ist eigentlich vor dem zweiten Kind, wenn man merkt, okay, jetzt haben wir ein paar Erfahrungen und so wollen wir es jetzt eigentlich nicht nochmal, sondern jetzt wollen wir ein paar Dinge verändern und für mehr Fairness sorgen.
Nun gibt es ja auf der einen Seite so das innere Konstrukt, also in der Partnerschaft zu sagen, okay, was sind da eigentlich für Blockaden, wie können wir selber irgendwie da eine Gleichgerechtigkeit herstellen? Aber auf der anderen Seite gibt es ja Rollenbilder, die von außen von der Gesellschaft geprägt werden. Man hat bestimmte Erwartungshaltungen. Wie kann man damit umgehen und was machst du in deiner Arbeit, um da vielleicht für die Zukunft irgendwie einen Beitrag zu leisten?
Ja, das ist auf jeden Fall genau. Das ist innere Arbeit, sich sozusagen mit der eigenen Prägung auseinanderzusetzen. Also ich habe auch verschiedene Online-Gruppenangebote. Da ist es vor allen Dingen immer Thema, auch letztendlich Wissensvermittlung zum patriarchal geprägten Mutterbild und wie ist das eigentlich entstanden. Genau, also das zu reflektieren und welcher Druck, das schlechte Gewissen und so weiter, ne, wirklich zu verstehen, wo kommt das eigentlich her, ist einfach ein wichtiger Teil. Aber auch die individuelle Prägung von Mutterschaft, das ist dann mehr so im 1:1 auch wirklich so in die eigene Familiengeschichte zu gucken und zu gucken, wie ist man geprägt und was hat einem das sozusagen mitgegeben an Erwartungen, vermeintlichen Erwartungen, die man eben spürt aus der Gesellschaft oder aus der Ursprungsfamilie und eben auch aus sich selbst heraus. Und die wirklich, ja, mit denen beschäftigen wir uns dann ziemlich intensiv, gucken da genauer hin. Das ist oft auch, ja, ein durchaus schmerzhafter Prozess, eben zu erkennen, ach so, es ist sozusagen, es ist nur ein Konstrukt. Es ist nicht das, was sein muss, sondern es ist das, was ich denke, wie es zu sein hat. Und das sozusagen Stück für Stück weiter loszulassen und sich dann damit zu beschäftigen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Ne? Was brauche ich wirklich? Welche Mutter möchte ich sein und was entspricht mir? Also wer ist denn überhaupt die Person auch eben losgelöst von dieser Mutterrolle? Ne? Ja, das ist ein sehr spannender Prozess und der wird auch immer weitergehen. Also letztendlich kriegen die Frauen Strategien an die Hand, wie sie das auch immer weiter im Alltag reflektieren können, sozusagen was innere Stimmen zum Beispiel betrifft. Wer spricht hier gerade? Ne? Welcher Anteil ist das? Weil das wird nicht aufhören. Also das ist vielleicht auch die, kann ich schon spoilern. Also dieses patriarchale Mutterbild sitzt so tief, das verschwindet nicht einfach von heute auf morgen oder weil wir uns mal ein halbes Jahr damit beschäftigt haben oder so. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es wird deutlich leiser, diese Stimme. Und ich kann mich dem, also ja, es gibt natürlich Momente, in denen mir das auch in meiner Mutterschaft begegnet, wobei ich mich jetzt so viel damit beschäftigt habe und das täglich auch dann immer noch aus der Perspektive von anderen Müttern höre, was auch ja ein großes Geschenk ist. So, da kann man immer selber auch ganz viel lernen. Aber ja, genau, es ist etwas, was mich sicherlich nicht mehr kontrolliert oder nicht meine Entscheidung beeinflusst, wie es beim ersten Kind natürlich schon auch so war, dass ich das noch viel lauter gehört habe, diese Stimmen und das alles noch viel mehr in Frage stellen musste und es auch noch viel anstrengender war, diesen Equal-Care-Weg zu gehen, ne, der heute ja keine Anstrengung mehr kostet. Und manchmal nervt es auch, dass das natürlich, also die Nachteile, die es vielleicht teilweise sogar bringt oder die, zum Beispiel hatten wir jetzt heute Morgen wir haben gemeinsam eine Kita für unser drittes Kind angeguckt für in 2 Jahren. Und das, da habe ich noch tatsächlich auch gedacht, ja, das würde jetzt in ganz vielen Konstellationen würde das wahrscheinlich nur die Mutter machen. Oder sowieso nur eine Person. Es ist nicht so effizient, dass wir das zusammen machen. Aber es ist uns halt wichtig. Ne? Und es kostet uns natürlich beiden Zeit und es nimmt uns Zeit für andere Dinge. Und das ist manchmal was, wo ich dann denke, ach, das nervt, weil ne, wir eigentlich mehr Zeit bräuchten, als wir teilweise haben. Es ist nicht der effizienteste Weg, aber es ist halt unser Weg, es ist ein sehr verbindender Weg, es ist uns halt eben beiden wichtig und wir entscheiden das eben gemeinsam so und ja, das sind so praktische Dinge, wo ich das natürlich dann auch merke.
Nun habt ihr ja wirklich schon einen langen Weg hinter euch und in gewisser Weise bist du ja mit diesem Thema fest verankert. Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das ja dein Umfeld auch entsprechend prägt. Man hat sich ja darüber dann auch in den letzten Jahren viel ausgetauscht. Aber gerade wenn Frauen erstes Mal Mutter werden oder ja eben da erstmal so reinkommen, dann sind ja auch von außen teilweise Aussagen, die einfach verunsichern und die dazu führen, dass man immer wieder in so eine Unsicherheit kommt oder in so eine Rechtfertigungssituation, dass man sich dann manchmal fragt, inwiefern ist denn das jetzt also realistisch, was die Person da sagt? Und also man muss ja immer wieder diesen Abgleich hinkriegen und eigentlich wäre man mit Blick auf zukünftige Rollenbilder eigentlich dafür zuständig, die Leute immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben nicht korrekt ist oder dass es eben sehr unangemessen ist, bestimmte Sachen zu sagen oder es gibt auch andere Varianten. Aber das kostet einen ja so viel Kraft, da immer wieder auch zu investieren und darauf zu achten. Was hast du da so für einen Rat, um sich da jetzt nicht komplett auch ständig in diesem Abgleich zu verlieren und ständig in dieser Aufklärungsarbeit zu hängen und immer das Gefühl zu haben, man muss die Oma nochmal anrufen und ihr nochmal erklären, du, das war letztens jetzt ein bisschen unangemessen, der und der Spruch. Also wie kann man da so eine Balance schaffen, ohne dass einen das ständig auch anhebt?
Ja, du hast recht, es ist auf jeden Fall anstrengend. Oder wenn man es erstmal die Strukturen erkennt, ne, und wahrnimmt, wo, weiß ich nicht, werden Mütter selbstverständlich genannt, aber nicht die Väter zum Beispiel, ne, oder in Verantwortung gezogen oder ja, wie auch immer. Jetzt bestimmt viele Beispiele. Also ja, diesen inneren Abgleich mit den eigenen inneren Stimmen, den muss man immer wieder machen. So, das ist das, was ich auch meine. Ne? Man braucht im Grunde Strategien, um damit umzugehen und sich immer wieder zu fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ne? Also was ist das? Also es ist letztendlich ja wirklich diese Auseinandersetzung mit Gefühlen und Bedürfnissen. Ne? Was macht das mit mir? Warum eigentlich? Und so weiter. Das ist einfach krasse emotionale Arbeit. Ich finde das ganz hilfreich, sich wirklich immer auch als Frage an sich selbst zu sehen. Welche Mutter möchte ich sein oder erlaube ich mir zu sein oder wie auch immer, ne? Zu sagen, ja, bin ich eben die, die, keine Ahnung, irgendwie dem Klischeebild entspricht, indem sie, weiß ich nicht, Millionen Muffins selber backt oder irgendwas organisiert. Ich habe jetzt gerade nicht so gute Beispiele, hast du noch ein paar Beispiele.
Babyschwimmen auch garantiert alleine immer macht.
Irgendwas, da, genau, tausend Aktivitäten genau, ja. Macht oder so. Oder bin ich womöglich die Mutter, die bei der Vorführung meines Kindes mal nicht dabei ist, so ungefähr, weil sie erwerbstätig ist und das ihr auch wichtig ist? Oder bin ich eben die, die, wie gesagt, ich bin ja, also das ist das Gute an Equal Care, ich bin das gar nicht alleine. Das ist nämlich, finde ich, auch das sehr Befreiende. Ich muss gar nicht mehr denken, ich bin die Mutter, die die Muffins nicht backt, sondern wir sind die Eltern, die entscheiden, wir haben das gekauft. So, oder wir haben halt die gemeinsamen Ressourcen gecheckt und dann hat das vielleicht mein Mann gebacken, so ungefähr. Ne? Also das müssen wir eben abgleichen. Wollen wir das? Es ist für mich eben gar nicht mehr Mutter und Vater, sondern es ist einfach wir als Eltern. Und das ist sozusagen der, finde ich, sehr lohnenswerte Prozess. Und dieses, wenn es mir eben wichtig ist, oder dass ich gewinne ja ganz viel dadurch eben. Also ich werde freier und ne, unabhängiger und selbstbestimmter einfach. Und deswegen merke ich auch, dass ich dann auch bereit bin, diese Arbeit, sag ich mal, ne, zu tun, auch was Aufklärung teilweise betrifft. Also teilweise, das ist eben ein Abwägen und da wird man schneller darin, je stärker man sich damit auseinandersetzt. Und je, das ist ja eine Wertefrage auch, ne, wo habe ich jetzt Lust oder denke ich, da gehe ich jetzt in eine Diskussion oder das spreche ich mal an. Und wo lasse ich es einfach? Das hat bei mir ganz viel damit zu tun, wie nah mir diese Menschen halt sind. Ne? Wenn sie mir eher nah sind oder im Alltag meiner Kinder sehr viel vorkommen, dann würde ich die Diskussion nicht scheuen und was ansprechen, keine Ahnung, in der Kita oder in der Schule oder so. Wenn das aber irgendwie der dahergelaufene alte Herr mit dem Hund, der neulich meinem Kind, ne, irgendeinen Kommentar, was weiß ich, mach das aber so und so oder da, du bist aber ein so und so Kind oder so und ich denke nur so, oh Gott, nein, bist du nicht, aber okay, lass ihn labern und dann sage ich hinterher zu meinem Kind, der war ja ein bisschen verrückt, oder? Also, ne, ja, so, ne, also da würde ich jetzt nicht in die Diskussion gehen, also das ist halt ein Abwägen. Ich finde es, glaube ich, wichtig, ja, die Frage ist, was gewinnt man dadurch? Also wenn man das als anstrengend wahrnimmt, wie du es vielleicht tust oder ne, das klang so ein bisschen so und ich kenne das natürlich auch von vielen Frauen, es ist ja auch nervig, so, oh, jetzt muss ich noch mich mit dieser Rolle immer auseinandersetzen. Aber ehrlicherweise müssen das die Väter genauso, wenn sie es denn ernst meinen mit der Care-Arbeit. Und dann kann ich mich vor allen Dingen fragen, was gewinne ich dadurch, finde ich. Also, und ich mache es am Ende für mich und nicht für die anderen oder für meine Familie, für meine Kinder, für das, was ich denen vorleben will, dafür, dass es mir oder uns im Alltag gut geht und nicht für die anderen. Also, wenn ich denke, ich mache das jetzt irgendwie, ne, für die Welt, dann kann ich das machen, muss ich aber nicht. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Motivation.
Ich kann gerne mal ein praktisches Beispiel aus meiner Erfahrung erzählen, gerne. Weil du nach Beispielen auch gefragt hast. Ich hatte das damals, mein Mann wollte mit unserem Kind einen Babyschwimmkurs besuchen. Und ich habe da angerufen und wollte ihn anmelden. Und da wurde mir dann gesagt, nee, also Montag Vormittag, da können keine Väter kommen, weil wir haben nur eine Umkleide. Na, da ziehen sich nur die Mütter mit den Kindern um. Ja, und was ist, wenn Väter kommt? Das ist nur am Wochenende vorgesehen, weil Väter können ja unter der Woche eh nicht.
Aber es gibt ja auch Sammelumkleiden sonst, ne? Also gut, ist natürlich freiwillig, aber gut.
Ja, die Umkleide war aber auch so ungefähr 8 Quadratmeter groß. Das heißt, du hattest Hintern an Hintern, wenn du dich da umgezogen hast. Also das war auch für natürlich auch eine unangenehme Situation für alle, die sich dann da irgendwie umziehen. Und wenn dann niemand die Organisation übernimmt, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt erst die eine Runde und dann die nächste Runde umziehen. Es war so unangenehm und gleichzeitig bin ich da aber an so eine Grenze gestoßen, dass ich ja, die machen das ja immer so, ne? Und dann fragst du dich, ja gut, es gibt jetzt hier jetzt im Umkreis auch nicht ständig Babyschwimmkurse, wo man noch einen Platz kriegt. Also nimmst du es irgendwie hin und machst es dann irgendwie umständlich mit umziehendem Auto oder keine Ahnung. Aber das meine ich einfach, dieser zusätzliche Aufwand, um sozusagen diese komischen Denkweisen von anderen aufzufangen. Das macht es halt so anstrengend.
Ja, ich glaub,
und dann musst du wieder alles umplanen.
Kann man sich fragen, schreibt man mal eine freundlich bestimmte Mail an den Anbieter und sagt, Entschuldigung, sehr bedauerlich. So dauert Gleichberechtigung noch länger als die eh schon, weiß ich nicht.
Definitiv. Also Väter können nur am Wochenende. Das müssen wir uns merken. Also ja, da war ich auch sehr geschockt. Genau. Also eigentlich müsste man dann sagen, gut, wir gehen woanders hin. Also das, und dann ist aber wieder der Mangel halt das Problem, man will es halt irgendwie doch hinkriegen, naja, egal. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Lass uns mal ein bisschen in deine ganz praktische Arbeit reingehen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, ihr habt so 2 lange Tage jeder. Aber wie organisierst du dich denn als selbstständige Unternehmerin mit 3 Kindern und Haushalt und was da noch alles dranhängt, trotz 50-50, was sind so deine Tools, um dich quasi da mit deinem Mann zusammen aufzuteilen?
Ja, also wie gesagt, wir haben eine feste Struktur, Wochenstruktur, ne? Wer hat wann Erwerbsarbeitszeit, wer hat wann Betreuungszeit mit den Kindern. Das ist erstmal so ein Grundgerüst. Und ja, dann ist es so, dass ich, naja, wie alle da wahrscheinlich auch immer wieder rumprobiere, mit irgendwie, ich habe schon so Timeboxing-mäßige Slots, ne? Wann habe ich zum Beispiel Zeit für Coaching-Termine? Wann finden meine Gruppenangebote statt? Wann mache ich sowas wie Content erstellen oder E-Mails beantworten? Vorgespräche mache ich auch nicht jeden Tag. Ne? Also so, das ist sozusagen einfach so, genau, habe ich so eine grobe Struktur, aber mit der experimentiere ich, wie wahrscheinlich die meisten, auch immer mal wieder neu. Ich habe eben einen Praxisraum auch in Hamburg. Das heißt, das ist ganz hilfreich, um vorzugeben, wann vor allem, also ne, vorrangig auch Coaching-Termine natürlich auch vor Ort stattfinden oder überhaupt. Ich kann natürlich auch da digital arbeiten. Genau. Ich organisiere mich mit Asana zum Beispiel, um die 1000 Dinge, ja, ohne wäre ich auf jeden Fall lost, weil das auch ich ja wirklich recht vielfältige Tätigkeiten letztendlich habe. Also ne, es sind sozusagen die Einzel- oder Paartermine, es sind die Gruppenangebote. Da sind ja aber auch 1000 unter To-Dos, bis so ein Angebot steht und die Inhalte erstellt sind und so weiter und so fort. Und dann auch noch die Umsetzung, die Betreuung der Teilnehmenden. Und ich halte auch immer wieder Vorträge oder gebe Workshops für verschiedene Organisationen, Unternehmen. Die müssen ja auch vorbereitet werden oder dafür müssen Zeiten freigehalten werden. Also genau, deswegen, ehrlich gesagt, da ist so mein Hirn drin. Ich habe auch einen Podcast, habe ich auch noch, habe ich schon vergessen. genau, also deswegen, da schiebe ich das so, mache ich immer so eine grobe Wochenplanung. Ne? Oder das sind Dinge, manchmal natürlich auch, wann die einfach stattfinden müssen. Aber genau, ich mache schon immer montags eigentlich, schiebe ich nochmal so ein bisschen hin und her, dass ich sicherstelle, dass ich die Hauptprios und das Allerwichtigste, was halt sein muss, diese Woche ist auch so eine Woche, wo einfach leider ein bisschen viele Dinge sind, die auf jeden Fall fertig werden müssen und dann werden sie natürlich auch irgendwie fertig, aber dann fällt halt was anderes, ne, hinten unter, muss ich dann irgendwann lassen, wird das nur eine kurze Podcast-Folge, sowas. Genau, das ist so meine Arbeitsorga. Ich habe auch, das habe ich monatlich, ein Mastermind-Austausch-Treffen in einer Gruppe von Frauen, die sich mal so aus verschiedenen Dingen zusammengefunden hat, auch nach einem Angebot, wo wir alle teilgenommen haben. Ich habe auch ein digitales Coworken für Content, das schreibe ich meist mal in Newsletter in dieser Zeit. Ne? Also sowas hilft mir total. Ich habe auch so einen Buchhaltungstermin pro Monat und so, der auch Coworking-mäßig stattfindet. Ich etabliere gerade montags morgens mit einer selbstständigen Freundin spazieren zu gehen, dass wir da so ein bisschen uns ne, die letzte Woche reflektieren und auf die neue ausrichten. Ist natürlich jetzt auch schon 3 von 4 Mal hat es schon nicht stattgefunden oder so, weil immer irgendwas, ein Kind krank war oder irgendwas halt war. Weiß ich nicht, andere Podcast-Aufnahme oder so. Genau, irgendwie, aber wir schaffen es noch. Wir geben noch nicht auf. Also Routinen brauchen ja eine Weile, bis sie sich etablieren. Ich versuche wirklich, also oder ja, ich mache schon auch immer eine Mittagspause, aber idealerweise auch nicht nur ein Essen, sondern auch irgendwie mich einmal hinzulegen an den Tagen, wo ich zu Hause arbeite und wenn es nur 10 Minuten sind. Genau, also ich finde so, das ist eine große Herausforderung oder auch kenne ich viel das Thema von Klientinnen, so diese Übergang auch Erwerbs- und Care-Arbeit und hat da eigentlich irgendwann mal eine Pause stattgefunden. Also findet die eben spätestens dann mal statt. Ne? Ich habe, je nachdem, also ich habe eben die Nachmittage mit den Kindern nur an den Tagen, wo ich zu Hause arbeite. Das heißt, ich habe dann nicht, der Weg zum Kita ist und oder Schule muss ich nicht abholen, da kommt das Kind selber. Der ist so kurz, dass man das jetzt nicht als Pause einordnen könnte. Das finde ich, also ne, ich mache eben meistens nicht dann eine Pause, sondern eher so ein bisschen vorher. Dann arbeite ich nochmal irgendwie eine Weile und dann hole ich die oder so. Das ist für mich der bessere Weg. Ja, das finde ich auch ein Luxus ne, an der Selbstständigkeit, wenn man es dann eingeplant hat, weil oft habe ich dann auch einfach Termine und dann habe ich natürlich auch keine Pause mehr. Ist auch doof. Also darauf aber zu achten, die habe ich schon so auch als Zeitblocker im Kalender und so, das ist für mich was Wichtiges.
Und nun habt ihr ja aber noch ein sehr, sehr kleines Kind, was auch noch nicht in die Kita geht.
Geht in die Kita. Ja, seit Januar.
Gut. Gut, sonst hätte ich jetzt gefragt, welche Unterstützungssysteme sind da noch da?
Ja, nee, genau. Wir haben vorher, das stimmt, die ersten 14, 15 Monate, die sozusagen im Wechsel betreut. Genau, und einen Nachmittag die Woche kommt auch noch meine Mutter. Aber das ist eher so als zusätzliche Hilfe. Wie gesagt, wir haben auch einen Nachmittag, da sind wir auch beide hier, weil sonst wäre die Hobbybegleitung unserer Kinder auch gar nicht möglich. Also da müssten wir da alle hin, was völlig utopisch ist. Also das ist schon sehr herausfordernd auf jeden Fall, finde ich. So dieses, ne, wenn dann mal eine Person mehr da ist, dann kann man wenigstens mal mit einem Kind irgendwas machen, was das gerne machen will. Und da meine ich jetzt nicht einen krassen Ausflug, sondern weiß ich nicht.
Ein Eis essen.
Ja, oder die Tuschfarben, die sonst, weiß nicht, das kleinste Kind im ganzen Raum verteilen würde, irgendwo, also weißt du, man kann halt wenigstens mal irgendwas auspacken, was, keine Ahnung, sonst zu absolutem Chaos führt oder vorlesen in Ruhe oder mal zusammen, ist jetzt auch nicht meine Lieblingstätigkeit, irgendwelche Plemo-Landschaften aufzubauen, aber mache ich dann auch mal eine halbe Stunde, ne? Also, dass man einfach mal ein bisschen 1:1 Zeit kriegt, genau, oder mal eine Runde Fußball spielt, ohne das permanent unterbrechen zu müssen, weil das kleinste Kind wegläuft, genau.
Nun seid ihr ja viel im Austausch, wie man das jetzt auch so natürlich wahrnimmt mit deinem Mann. Aber wie macht ihr das konkret, um euch immer wieder auch abzugleichen? Du hast ja vorhin zum Beispiel auch erzählt, dass ihr dann jetzt wieder was umgestellt habt und da zusammen auch einen Tag dann da seid. Wie trefft ihr solche Absprachen? Ist es einfach so zwischendurch oder gibt es so feste Termine, wo ihr immer mal wieder sagt, okay, jetzt machen wir mal hier einen Abgleich und gucken mal, wie es läuft?
Ja, wir haben immer donnerstagsabends unser sogenanntes Elternteam-Meeting. Das empfehle ich wirklich allen Elternpaaren. Das haben wir, wie gesagt, das haben wir dann auch noch nicht so genannt. Das hat sich durch meine Arbeit jetzt so ergeben, dass es so heißt. Aber das haben wir schon beim ersten Kind tatsächlich dann entwickelt, in dieser Wiedereinstiegsphase, als wir gemerkt haben, ja, jetzt sind hier einfach, irgendwo müssen wir uns mal absprechen. Ich finde ja auch diese Idee des Elternteams eben sehr gut, dass wir einfach diese Care-Arbeit oder Haus- und Care-Arbeit gemeinsam im Team bewerkstelligen. Und das ist losgelöst von dieser Paarebene. Und sonst, also Teams im Erwerbskontext müssen sich ja auch absprechen. Da erwartet auch keiner, dass die sich irgendwie hell sehen oder durch Telepathie halt wissen, was zu tun ist, sondern irgendwie wird es ja geklärt oder auch irgendwo festgehalten. Und das machen wir dann genau, schauen wir in die nächste Woche sozusagen, gucken, was stehen für Termine an, wo sind irgendwelche Engpässe, oder kommst du später oder irgendwie da ist, ne, der und der Termin. Also da sprechen wir einfach nochmal so alles durch, gucken, ob wir noch irgendwas organisieren müssen oder übersehen haben. Meistens denkt man dann, oh Mist, das und das muss ja noch passieren bis da und dahin. Die, weiß ich nicht, das Rezept beim Arzt abgeholt werden, die, ach, diese 1000 Millionen Dinge, irgendwie eine Tasche. Haben wir eine Tasche? Das Kind fährt auf Klassenreise. Wer leiht die Tasche oder so? Genau, also das sind ja alles so Dinge, die sind nicht fest verteilt. Wir haben halt sonst auch so ein Grundgerüst an Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten. Da sind wir jeder fest für zuständig. Weiß nicht, ich mache zum Beispiel die Wäsche. Und da gibt es auch immer eine Ausnahme. Es ist nicht, also ne, gestern, heute Morgen hat mein Mann die Wäsche abgehängt. Also es denken dann immer alle, der würde, ne, das ist dann so völlig starr. Natürlich kann ich ihn dann auch fragen, kannst du bitte für mich die Wäsche abhängen, weil ich schaff's gerade nicht, so ungefähr.
Klar, und aber einfach so Zuständigkeitsbereiche.
Aber die Zuständigkeiten, genau. Oder bei Ärzten ist das teilweise so. Und natürlich, genau, kommt es auch mal vor, dass dann die andere Person da irgendwas übernimmt, wenn das halt nicht anders geht. Genau, oder irgendwie so Brotboxen vorbereiten, Frühstück machen. Also genau, es gibt so Dinge, die sind einfach in Routinen und festen Aufgaben verteilt. Das heißt, wir besprechen dann eigentlich nur noch dieses ganze Variable, was aber ehrlich gesagt reichlich genug ist, ne, was so reinfliegt. Und eben diese Woche durchgehen, eine Essensplanung machen wir, eine Einkaufsliste. Und wir besprechen natürlich auch Dinge zwischendurch oder nochmal extra, weil das hat auf jeden Fall mittlerweile auch mit der Menge der Dinge zu tun, würde ich sagen, dass das einfach dann teilweise nicht reicht. Aber das ist dann, oder jetzt vorhin, als wir dann diesen Fahrtweg zusammen hatten, wegen dieser Kita-Besichtigung, dann hatten wir halt mal die Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher über so Dinge zu sprechen, die uns hier gerade nerven, ob wir denken, das muss irgendwie mal anders laufen. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, mal eine andere Abfolge. Da geht es jetzt um die Abendroutine zum Beispiel, Abläufe oder so. Zu denken, ja, was könnten wir da mal ändern, sodass es vielleicht dann besser passt. Ja, so, wann reden wir mit den Kindern mal darüber oder so. Also, ja, genau, natürlich machen wir das noch zwischendurch. Und wenn wir jetzt aber irgendwie den Kindergeburtstag, der steht auch hier mal wieder gerade einer an, dann ist es meistens so, dass wir uns noch mal einmal extra verabreden und sagen, okay, das schaffen wir dann einfach nicht noch zusätzlich. Wir müssen jetzt mal einen Planungstermin sozusagen für den Kindergeburtstag machen. Dann sammeln wir alles, keine Ahnung, unsere Geschenkeideen, was ist da alles zu tun? Und wer macht's so in der Vorbereitung?
Nun ist dieses Thema Care-Arbeit und so wie du das ja jetzt auch aufmachst, es sind ja so viele Baustellen und pro Kind wird es dann ja auch mehr und mehr. Und das sind ja jetzt nicht so die romantischsten Themen. Ja, am Ende ist das natürlich eine Liebeserklärung jeweils an den Partner, wenn man sich gleich aufteilt und versucht eben es fair zu gestalten. So langfristig gesehen ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein Win für so eine Beziehung. Aber wie schafft man es kurzfristig gesehen trotzdem, als Paar dann auch noch eine Liebesbeziehung zu führen, ohne dass man in diesem Alltag ertrinkt?
Ja, da sprichst du was Spannendes an, weil ich glaube, dass das hat auch ganz viel mit der Prägung, also mit patriarchaler Prägung letztendlich zu tun, einer Vorstellung von, was ist denn genau Beziehung oder wie hat das auszusehen? Und wenn wir eben immer danach suchen, nach diesem, ja, in Anführungsstrichen romantischen Liebesideal, Beziehungsideal von irgendwie vor den Kindern. Also auch das würde ich jetzt rückblickend auch in Frage stellen. Ne? Warum muss das eigentlich, keine Ahnung, so aussehen mit bestimmten Dates? Also da gibt es ja so viele Codes letztendlich, ne, oder Ideen, kulturell geprägte Vorstellungen, wie Paare ihre Zeit zu verbringen haben oder wie eine gute, in Anführungsstrichen, Beziehung so aussehen kann, das finde ich wirklich, also das kann man alles mal in Frage stellen, ne? Ob das jetzt eigentlich, also es führt ja offensichtlich auch nicht bei allen zu Zufriedenheit. Insofern, genau, glaube ich, dass es total wichtig ist, dass sich auch diese Vorstellung mit dem Elternsein verändern darf. Und das hat auch ganz viel mit der Prägung von Care-Arbeit zu tun, wie du gesagt hast, das seien unromantische Themen oder das ist sozusagen, an sich sind wir eben so geprägt, dass Care-Arbeit so ein bisschen, oder Hausarbeit im Grunde ja Drecksarbeit ist. Und Care-Arbeit ist die Arbeit, die so nebenbei passieren soll, eben die Frauen machen sollen, aus Liebe, wegen ihrer Erfüllung, weil es so wunderbar für sie ist. Damit, ja, das ist ja letztendlich, wie gesagt, ein patriarchales Narrativ, um Care-Arbeit kostenlos zu halten. Und damit sollen sich Frauen beschäftigen. Frauen sind in diesen Strukturen abgewertet und ne, alles, was weiblich ist, ist minderwertig gegenüber dem Männlichen. Und deswegen ist es für Männer, ist die Prägung so, das ist nicht der Rede wert. Darüber wollen wir nicht reden, brauchen wir nicht reden, das ist nervig. Und das haben wir auch im Grunde übernommen. Ne? Also wir als Frauen finden das dann auch sozusagen in dieser Prägung, dass, ach, muss man denn schon wieder darüber reden und so. Und die reden nur über diese Mutti-Themen. Es wird ja auch im Grunde so abgewertet. Dabei ist das ja unser aller Leben. Und ich finde, das kann ja auch, wie gesagt, total Spaß machen und Freude. Kommt jetzt auch darauf an. Also genau, für diese ganzen Alltagsthemen, ich weiß gar nicht, ob die so nervig sind. Man muss sie halt natürlich sich dafür, ich finde auch, man muss überhaupt keine, wie sagt man, also muss eben nicht übertreiben. Das ist dann wieder so ein anderes Klischee, ne? Dass man eben sich den Kopf darüber zerbricht, welche Schuhe das Richtige sind oder eben welche, Betreuung natürlich, das sind vielleicht schon eher die wichtigeren Themen. Oder wie der Geburtstagskuchen jetzt auszusehen hat, das ist mir jetzt ehrlich gesagt, also ne, da muss ich jetzt auch nicht stundenlang drüber reden. Aber meinem Kind, also am Ende will ich ja meinem Kind einen schönen Tag machen und uns als Eltern vielleicht feiern, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ne, also ich finde, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie man das auch selber, wie die eigene Haltung dazu ist. Und es ist halt einfach erforderlich, dass wir der Care-Arbeit, also wenn wir die wertschätzen und anerkennen wollen, dann müssen wir auch über sie reden. Und dann ist natürlich diese Haltung, oh, das ist alles ein bisschen nervig oder unromantisch, natürlich hinderlich. Und ich würde auf jeden Fall differenzieren zwischen eben dieser Elternebene, Elternteam-Ebene. Wenn wir da die Dinge klären, dann ist das keine Paarzeit. Aber ich finde, das ist trotzdem verbindend für uns, das natürlich, wie du sagst, so zu machen. Und es, ja, dass es beide ernst nehmen, ist viel verbindender, als wenn wir uns, genau, wenn es immer irgendwie zu so einem Nerv ist, den wir auch noch besprechen müssen. Und natürlich ist auch unsere Paarzeit, also da waren wir beim ersten Kind auch noch sehr luxuriös eigentlich ausgestattet, was wir da ja an Paarzeit hatten. Das Kind hat relativ früh bei den Großeltern übernachtet. Und das hat es dann auch so einmal im Monat oder so gemacht. Und also ja, wir hatten wirklich, würde ich sagen, gute Bedingungen. Das war dann aber auch mit dem zweiten Kind anders. Und weiß ich nicht, wann wir zuletzt ein Wochenende oder eine Nacht miteinander alleine verbracht haben, müsste ich jetzt, also kann ich ausrechnen, aber ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und unsere Paarzeit versuchen wir tatsächlich vor allen Dingen tagsüber zu organisieren. Das wäre so meine Luxus-Zukunftsvision-Vorstellung, dass wir immer mal einen Vormittag zusammen frei haben. Aber das, ja, pro Woche. Soweit ist es noch nicht, aber wir arbeiten dran. Aber genau, also in regelmäßigen Abständen zum Beispiel sich zusammen die Mittagspause eben zu nehmen, ne, wenn man das organisieren kann. Oder eben auch mal 2-3 Stunden vielleicht morgens oder nur eine Stunde morgens eine Runde Kaffee trinken oder spazieren gehen. Oder wenn einer Geburtstag hat oder so, sich gegenseitig, frei zu halten oder so. Also dann irgendwie so Sachen zu machen. Und wir machen schon auch, oder wir legen uns schon auch ein paar Abend zu Hause letztendlich in der Regel fest pro Woche, wo wir über uns, also möglichst wenig über diese Care-Themen sprechen, sondern einfach über das, was uns halt so bewegt. Und dafür müssen wir jetzt aber auch nicht jedes Mal essen gehen oder so, ne? Also das meine ich. Und klar, dass wir zum Beispiel auch die Babysitterin oder so eher tagsüber organisieren, wenn das jetzt, also im Moment, wenn wir abends weg wollen, brauchen wir eben 2 Betreuungspersonen, dann ist es meistens die Oma und die Babysitterin, weil das eben für eine Person eigentlich nicht leistbar ist, diese 3 Kinder ins Bett zu bringen. Und deswegen findet das natürlich nicht dauernd statt, aber auch dafür sorgen wir ab und zu. Und ich glaube aber, das wollte ich eigentlich vor allen Dingen sagen, dass es schon darum geht, auch diese Verbindung im Alltag in ganz vielen kleinen Gesten zu haben, in eben Gesprächen. Und eben nicht immer auf diese romantischen, also in Anführungsstrichen romantischen Date-Vorstellungen von irgendwie, wir müssen ganz viel Zeit haben.
52 Dates. Es
muss super exklusiv sein. Ja. Und dann sind alle enttäuscht, weil dann hat man irgendwie nach 100 Jahren mal Zeit, sich zu unterhalten und irgendwie wird es dann doch nur ein Streit. Sondern ja, dass eigentlich wirklich die Frage ist, ne, wie leben wir die Verbindung im Alltag? Auch alle miteinander. Also wir können als Paar, also ich kann mich sehr verbunden fühlen mit meinem Mann, auf der Paarebene, auch wenn meine Kinder da sind. So, ne? Also sie müssen auch nicht immer alle weg sein. Ja.
Finde ich sehr erfrischend, deine Sichtweise. Wir machen das sehr ähnlich, auch so mit diesem tagsüber Zeit miteinander verbringen und so. Und das ist natürlich dadurch, dass man, wenn beide selbstständig sind, ist man da ja ein bisschen flexibler, ist bei uns ganz genauso. Aber wie du eben auch sagst, da jetzt auch, seine eigene Erwartungshaltung da einfach auch mal ein bisschen zu überprüfen und sich nicht noch einen zusätzlichen Stressfaktor einzulegen. Also finde ich total wichtig und danke, dass du das einfach mal so aussprichst. Ich glaube, das nimmt auch vielen den Druck. Genau dieses Thema, was ja dann immer noch bei manchen aufkommt, zu sagen, ja, jetzt muss ich die perfekte Mutter sein, jetzt muss ich auch noch die perfekte Partnerin sein. Und warum eigentlich? Also kann ich auch einfach nur ich sein und jetzt einfach meinem Hobby nachgehen abends und nicht jetzt noch ein Date organisieren? Finde ich sehr erfrischend. Danke dafür. Mich würde noch interessieren, was würdest du sagen, wenn jetzt eine Mutter zu dir kommt, die spürt, ich will eigentlich mehr Gleichberechtigung in der Familie, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich jetzt überhaupt anfangen soll?
Ja, dann würde ich vor allen Dingen wahrscheinlich erstmal gucken, was das für sie konkret bedeutet. Das ist ja auch oft so eine Worthülse so. Woran würdest du das eigentlich erkennen, wenn du gleichberechtigter wärst? Oder woran erkennst du jetzt, dass du es vermeintlich nicht bist? Weil immer, also das, was unsere Haltung ist, prägt einfach ja total unsere Wahrnehmung. Und wenn das erstmal die Haltung ist, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen, wo wir womöglich, was heißt gleichberechtigt sind, aber wo Dinge auch ganz gut laufen, ne? Und dann zu gucken, okay, wie kann es mehr von dem geben, was vielleicht auch schon ganz gut läuft. Also wirklich erstmal so ein bisschen dieses zu gucken, was bedeutet das für dich und was sind denn eigentlich die Bedürfnisse hinter diesem Wunsch nach Gleichberechtigung, ne? Das ist kein, ja, Bedürfnis per se, ist vielleicht Gerechtigkeit, ist vielleicht Fairness, ne? Sowas kann es sein, aber vielleicht geht es auch eigentlich um mehr Zeit für dich oder so, ne? Oder mehr Zeit für die Arbeit. Also was genau bräuchtest du denn eigentlich? Was versprichst du dir sozusagen davon, um das dann irgendwie viel konkreter zu machen und zu wissen, ne, worum geht es hier genau und wie können wir dann, also, oder wie kannst du dann dafür sorgen, ne? Das wird dann wahrscheinlich Gespräche mit dem Partner oder der Partnerin beinhalten, weil das lässt sich eben dann, ne? Wahrscheinlich geht es um zwei Personen und vielleicht ist das auch dann der Startpunkt für einen gemeinsamen Prozess. Das passiert schon öfter, ne? Dass die Frauen im Grunde anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen und dann, ja, ich sage immer gerne, eigentlich den Partner einladen, ne? In den Prozess einzusteigen. Also das ist dann eben nicht so als, wir müssen das hier alles anders machen und so geht es nicht weiter, sondern eher eben formulieren, was ist denn das, was sie sich wünschen für sich, aber natürlich auch für beide. Und mit so einer Vorstellung oder so einer Vision ist es natürlich auch viel attraktiver, sich mit diesem Prozess dann zu beschäftigen oder zu gucken, ja, was bedeutet das ganz konkret für den Alltag? Weil ja, meistens bedeutet es natürlich, dass die Männer oder die Väter erst Teile ihrer Privilegien, zum Beispiel was irgendwie ungestörte Erwerbsarbeit 40 Stunden die Woche betrifft, aufgeben müssen dann. Oder eben auch die absolute Sorglosigkeit und nicht mitdenken müssen, was Care-Arbeit betrifft oder so. Darüber ins Gespräch zu kommen, warum das problematisch ist. Und meistens gibt es natürlich ein Beziehungsinteresse, weil die Frage ist, das ist auch immer eine gute Frage, was denkst du, wenn ihr genau so weitermachen würdet? Wo steht ihr dann eben in, weiß nicht, 2 Jahren und in 5 Jahren und in 10 Jahren? Das macht das meistens sehr deutlich, ne, was sozusagen für Veränderungen da nötig ist, wenn denn beide ein Interesse daran haben, gemeinsam das Elternsein oder die Beziehung weiterzuleben.
Okay, und weil es mir sehr wichtig ist, natürlich diese Hörempfehlung jetzt noch auszusprechen, würde ich gerne noch kurz auf deinen Podcast eingehen. Der heißt ja auch Equal Care. An wen richtest du dich mit dem Podcast und gibt es eine Empfehlung für eine bestimmte Folge, die super gern gehört wird oder die man so sehr gut als Einstieg bei dir nutzen kann?
Also der richtet sich an Elternpaare und Mütter. Also es gibt schon auch immer wieder Folgen, da richte ich mich an die Mütter. Aber genau, sowohl als auch, ne, Folgen, die sozusagen für beide sind. Es geht schon auch immer wieder um den Perspektivwechsel. Darauf achte ich eigentlich sehr, dass ich zu gucken, ne, so wie ist es sozusagen womöglich aus Perspektive des Vaters, wie ist es womöglich aus Perspektive des Mutters, also ich glaube, der Mutter. Also ich glaube, dass das ist auch Feedback, das ich immer wieder bekomme, ne, dass es für sehr viel Verständnis eigentlich sorgt und für Gesprächsanstöße, sage ich auch immer gerne, ne, dass das eigentlich so meine Absicht, dass man darüber dann ins Gespräch kommt und irgendwie eine interessante Perspektive oder Inspiration bekommen. Manchmal ist es praktisch, manchmal ist es ja eine Erfahrung von jemand anderen. Ja, genau. Und das mit der Folge fällt mir echt schwer. Es gibt mittlerweile 160 Folgen. Ich würde natürlich, ich weiß, dass auch die ganz, ganz, ganz alten, so die allerersten Folgen sind tatsächlich vielleicht eine ganz gute Einstiegs- Möglichkeit. Da habe ich so ein paar Basics vielleicht auch. Also da geht es ja auch zum Beispiel so ein Thema Mental Load oder so, Folgen gemacht. Aber natürlich kommt das Thema auch mittlerweile häufiger vor. Ich persönlich denke natürlich selbstkritisch, dass die ersten Folgen oder die alten Folgen natürlich nicht so gut sind wie die jetzt. Aber das ist ja irgendwie, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache und das ist natürlich auch Geschmackssache. Ob man jetzt zum Beispiel eine Solo-Folge hören will oder es gibt sehr viele Interviews auch, kann man sich vielleicht einfach gucken, was einen da interessiert. Es gibt eine Folge, aber die heißt, glaube ich, irgendwie so raus aus der Konkurrenz um Care-Arbeit oder so. Da weiß ich, dass, also auf die habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht die Nummer, aber wir können sie ja verlinken, weil das ein häufiges Thema einfach ist, was, glaube ich, vielen Paaren auch nochmal die Augen öffnet, so dieses, dass sie dann in so ein Gegeneinander halt leider rutschen, ne? Und immer so rangeln eben, sowohl um ihre Erwerbsarbeit als auch die Care-Arbeit, Hausarbeit, so dieses, wer macht hier eigentlich mehr? Und es ist halt bedauerlicherweise, es ist einfach so eine Mangelperspektive und damit, ja, das ist ja so ein Geschacher darum. Also so, jeder will sozusagen eigentlich nur sein eigenes schützen, anstatt zu sagen, okay, das ist hier der große Berg, wie können wir ihn denn gemeinsam abtragen? Ne? Das ist einfach eine ganz andere Haltung. Und das ist mir eigentlich ein wichtiges Anliegen, dass Elternpaare in diese Haltung finden.
Verlinken wir in der Videobeschreibung und in den Shownotes die Folge und ansonsten hört euch durch und nach kommt man dann so bei den verschiedensten Folgen sicherlich an. Wir haben jetzt zum Abschluss noch 10 Entweder-Oder-Fragen an dich. Das sind so ganz schnelle Fragen, damit wir einfach noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Los geht's. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder Digitalplan?
Digital.
E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtigall.
Virtuell oder vor Ort?
Vor Ort.
Hausschuhe oder Socken?
Ich glaube Hausschuhe, weil ich habe einfach dauernd kalte Füße. Also ich werde aber Socken. Barfuß finde ich eigentlich am schönsten.
Okay. Und jetzt Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Auto oder Bahn?
Bahn.
Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Gott, Indoor-Spielplatz, Horror. Kinderbauernhof wahrscheinlich auch, aber lieber Kinderbauernhof.
Okay, dann hast du es geschafft. Vielen Dank auch für diese Antworten und vielen Dank für die sehr, sehr, sehr wertvollen Einblicke in deine Arbeit und vor allen Dingen auch in die verschiedenen Aspekte rund um Equal Care. Ich fand es sehr inspirierend und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und die Einladung.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.